Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Pawlik, vielen Dank für die Worte. Ich habe mir heute viel vorgenommen, angesteckt von dem chinesischen, von der chinesischen Schnelligkeit. Deswegen springe ich auch direkt in den Vortrag hinein. Ich möchte Ihnen heute Abend versuchen, viele Facetten von China zu zeigen. Ich möchte Ihnen etwas über die Entwicklung Chinas sagen. Ich möchte Ihnen meine persönlichen Eindrücke mitteilen, wobei der Schwerpunkt dieses Vortrags schon auf dem Städtebau liegt, diesem rasanten, der rasanten Stadtentwicklung in China, warum das ist und vor allen Dingen, was das für Einflüsse auf die Gesellschaft hat. Ich möchte auch direkt anmerken, dass ich kein China-Pessimist bin, wenn man so die heutigen Pressen liest. Ich bin ein China-Realist mit allem Drum und Dran. Ich möchte schon auch jetzt schon sagen, dass China aus meiner Perspektive unsere Welt kolossal verändern wird und deswegen müssen wir Chinas Probleme und auch Chinas Herausforderungen sofort kennenlernen, weil jeder dieser beiden Extreme hat unmittelbar Einfluss auf Europa und auch auf Deutschland. Ich selber reise durch China oder in China schon seit 99, betreue dort unser Shanghai-Büro und unser Büro in Hanoi, bin circa 10-mal im Jahr dort und bin gerade erst heute aus Shanghai hier gelandet und habe gestern den Westen von China kennenlernen dürfen, die Stadt Nanjia, und zum ersten Mal auch eine Stadt erlebt, in der der muslimische Einfluss auch eine Rolle spielt. In diesem Zeitraum, in den letzten 10 Jahren Chinas, habe ich erlebt, wie das größte Entwicklungsland der Welt sich mit seinen 1,3 Milliarden Menschen, das immerhin ein Fünftel der Menschheit ausmacht, zu der führenden Wirtschaftsmacht entwickelt hat. Es gibt Experten wie die Bank Goldman Sachs, die sagt, dass China schon 2020, also 9 Jahren, die USA als Nummer 1 ablösen wird. Und wenn man heute in die Presse liest, merkt man ja schon die ersten Vorboten. Ich habe erlebt, wie eine mittlerweile 400 Millionen anwachsende Mittelschicht herangewachsen ist, die konsum- und reisefreudig ist, aber gleichzeitig auch sehr nationalistisch und stolz auf ihr Land ist. Im Übrigen sind die Chinesen auch Weltmeister im Zufriedensein. 87% der Chinesen sind mit ihrem Land und ihrer Entwicklung zufrieden. Und ich habe erlebt, wie die Städte am Speckgürtel, nämlich der Ostküste von Shanghai, von China, Städte wie Peking, Shanghai, Guangzhou, sich mittlerweile zu Megametropolen entwickelt haben. Gleichzeitig bekommen wir mit, was mit diesen Devisen passiert, die China mittlerweile auf 2,6 Milliarden Dollar angespart hat. Es werden Staatsanleihen hier in Europa gekauft, natürlich mit dem Jungtim auch an Hochtechnologie zu kommen. Und wir kennen auch das finanzielle Engagement in Afrika, weil natürlich ein Land wie China braucht Rohstoffe und tut alles, diese auch in anderen Ländern zu erreichen. Es gibt aber auch Schattenseiten in China. Ich möchte die jetzt gar nicht so kommentieren, sondern einfach, dass Sie sich die Tabellen angucken. Das, die eine Schattenseite ist natürlich dieses extreme Arm-Reich-Gefälle zwischen dem reichen Osten und dem armen Westen, was natürlich auch das Thema Korruption fördert. Es gibt ein ganz wichtiges Problem, was auch Einfluss auf uns Architekten hat, nämlich das ist die immense Landflucht vom Westen in die Städte, was die Megametropolen, die vorgenannten, vor fast unlösbare Probleme stellt. Und das dritte Thema ist natürlich die Umwelt, dass natürlich dieser extreme Wirtschaftswachstum, so wie bei uns in den 60er Jahren, zu extremer Wasser-, Luftverschmutzung führt. Und jeder kennt oder keiner kennt die Stadt. Ich kenne sie mittlerweile, Chongqing, mit Einwohnern von 30 Millionen Menschen, erleben im Jahr ca. 10 bis 20 Sonnentage. Ansonsten ist die ganze Stadt, das ist das Zentrum der Schwerindustrie in China, ist grau und neblig. Gleichzeitig ist natürlich China auch geprägt von der Ein-Kind-Ehe, was dazu führt, dass die Bevölkerungspyramide gerade umkippt und dass natürlich gerade die Jugend, die chinesische Jugend, Probleme bekommt. Einmal, weil es natürlich sozial die alternde Gesellschaft auffangen muss und es jetzt schon in China auch einen Arbeitskräftemangel gibt. Und dann gibt es natürlich noch die Inflation, eine heimliche Inflation, Lebensmittel steigen um bis zu 15%. Alles sind Probleme, mit denen der Staat auch umgehen kann. Er geht gegen Korruption härter vor, was dazu zum Beispiel führt, dass zwei unserer Bauherren plötzlich von der Bildfläche verschwunden sind. Hinterher haben wir erfahren, dass sie im Gefängnis gelandet sind. Gerade in der Bauindustrie ist natürlich die Verführung sehr groß, wenn man große Aufträge vergibt an Stahlfirmen, da auch die Hand aufzumachen. Die Abwanderung vom Westen in den Osten wird aufgefangen, indem man den Westen selber aufwertet. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir in Chongqing eine Oper gebaut haben. Das sind natürlich vom Staat Subventionen, um eben diese Städte attraktiver zu machen, sodass die Leute nicht mehr alle in den Osten gehen. Und auch das Thema Umwelt wird doch relativ verantwortungsvoll angegangen. Diese deutsche Energieeinsparverordnung wurde zum Beispiel in China 1:1 umgesetzt. Und mittlerweile dürfen Chinesen auch zwei Kinder zur Welt bringen, nämlich dann, wenn beide Partner aus einer Ein-Kind-Ehe kommen. Da sind die sehr mathematisch, aber es wird angenommen. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser unermüdliche Wille Chinas, ein zweistelliges Wachstum Jahr für Jahr zu erzielen, für uns Architekten wie in keinem anderen Land der Erde ungeahnte Möglichkeiten bietet, zumal die Bauindustrie mehr als 50% der Wirtschaftsproduktivität ausmacht und in näher Zukunft jedes zweite Bauvorhaben weltweit in China realisiert wird. Und das führt natürlich dazu, dass in jeder Großstadt futuristische Opernhäuser, man denke an diese schöne Oper in Peking von Paul Andrew, Museen, Messen und so weiter in kürzester Zeit realisiert werden. Und das ist auch der Grund, warum sich namhafte Architekturbüros wie Norman Foster oder Zaha Hadid, Norman Foster hat hier den Flughafen gebaut in Peking, oder Zaha Hadid hat die Oper in Guangzhou gebaut, warum alle sich in diesem Hotpot treffen. Und ich vergleiche das immer mit der Champions League, der Fußball-Champions League. Das heißt, dort treffen sich alle Architekten auf engstem Raum und versuchen natürlich mit allen Bandagen an reizvolle Aufträge zu kommen. In den 10 Jahren China, die ich erlebt habe, haben wir mittlerweile 4 Büros gegründet, eins in Peking, Shanghai und Shenzhen und auch ein Büro jetzt in Hanoi. Vietnam ist wirklich ein wunderschönes Land und dort haben wir auch sehr interessante Aufträge bekommen. Mittlerweile haben wir 80, das ist unser Büro in Peking und das sind unsere Büros in Shanghai, Bauvorhaben fertiggestellt, befinden sich im Bau oder in der Planung, 80 Stück. Darunter ist das Opernhaus in Chongqing, was ich Ihnen am Schluss dieses Vortrages zeige. Das sind Stadien, das sind Konferenzzentren und diese neue Generation an Super-High-Rise-Gebäuden, weil jede kleine Stadt, in Anführungsstrichen, möchte jetzt ihr 600 Meter hohes Hochhaus haben. 10 Jahre GMP wurde auch in Shanghai vor kurzem gefeiert, in Form einer Podiumsdiskussion, eines großen Festes. Und wir können eigentlich mit Stolz sagen, dass unser Büro einer der anerkanntesten ausländischen Büros in China ist. Das sind auch alles Baustellen. Man sieht das auch, dazu möchte ich gleich auch nochmal kommen, natürlich die deutschen Architekten, gerade mit dem Thema Made in Germany, auch sehr beliebt sind. Wenn ich vielleicht für mich das Fazit setze, was habe ich eigentlich in 10 Jahren in China gelernt, abgesehen von wunderschönen Bauaufgaben, ist das für mich die Erkenntnis des Kulturaustausches. Vielleicht nimmt man gerne deutsche oder europäische Architekten, weil wir konzeptionell stärker sind als die chinesischen Architekten noch. Und da wir vielleicht auch großmaßstäblicher denken können. Ich wiederum habe von China sehr viel mitnehmen können. Einmal, wie man unter extremem Zeitdruck arbeitet. Ich habe gelernt, wirklich mit vielfältigsten Aufgaben umgehen zu können. Ich habe eine sehr, sehr gepflegte Gesprächskultur erleben dürfen. Und habe zum Beispiel auch mich mit der Philosophie des Feng Shui auseinandergesetzt. Und dieser Austausch in beider Richtungen, nicht nur in einer Richtung, sondern back and forth, ist das eigentlich, was unseren Büros in Deutschland und in China ständig neue Energie gibt. Kulturell ist der Chinese für mich immer noch ein sehr unbekanntes Wesen. Ich gehe ja davon aus, dass die hier sitzen, auch China sehr gut kennen. Und jeder von Ihnen, der hier sitzt, kann vielleicht auch mitteilen, dass gerade die Mentalität dieser Menschen und auch ihre 5000 Jahre alte Kultur von uns ein Umdenken verlangt, gerade was unser Verhalten angeht. Und das sind so emotionale Sachen, die ich mitnehme und immer wieder gerne sage, ist, dass der Europäer sehr emotional denkt und handelt, währenddessen der Chinese seine Emotionen hinter Verhaltensmustern zurückhält. Das heißt, das chinesische Lächeln bedeutet nicht unbedingt Zustimmung. Auch die vielen Komplimente, die man erhält, bedeuten nicht unbedingt Einverständnis. Die Wahrheit wird immer zwischen den Zeilen höflich verpackt. Und man muss auch wissen, dass meist, wenn Kritik kommt, erstmal mit großem Lob ein Satz begonnen wird. Also zum Beispiel, wenn wir unsere Entwürfe vorstellen, heißt das immer, Ihr Entwurf ist ein Meisterwerk, aber. Und dann wird kritisiert. Es gibt noch ein zweites Wort, was Alarmanlagen auslösen sollte bei denen, die viel in China sind. Das ist das Wort No Problem. Weil No Problem heißt Many, Many Problems. Und die Alarmanlage muss bei uns Architekten dann sofort angehen. Meist ist dann schon zu spät. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich die Vermeidung des Gesichtsverlustes. Man darf eben in einer Runde mit Chinesen nicht Kritik offen austauschen, so wie wir das in Deutschland leider praktizieren, vielleicht auch manchmal auch zu laut. Eine Kritik wird, wenn nötig, auch symbolisch zwischen den Zeilen verpackt. Das Wichtigste, was man aber lernen sollte, ist der Umgang mit dem Alter und der Umgang mit der Hierarchie. Ich rate zum Beispiel meinen Mitarbeitern immer, im Umgang mit chinesischen Kollegen nicht den Oberlehrer zu spielen, sondern irgendwie sich solche Rollen wie großer Bruder und kleinen Bruder zukommen zu lassen. Und damit kann man eigentlich dieses sensible Thema der Hierarchien, gerade von unterschiedlichen Kulturen, ganz gut umgehen. Gastfreundschaft, opulente Essen sind natürlich unglaublich wichtig. Und gerade bei den chinesischen Essen werden eigentlich die richtigen Probleme gelöst, die man tagsüber nicht lösen kann. China vermittelt natürlich mit seinen Kulturen, aber auch mit seinem atemberaubenden Wachstum zauberhafte Eindrücke, die uns wiederum Inspirationen geben und auch uns immer wieder neue Herausforderungen stellen. Entwicklung der Megametropolen Peking und Shanghai mit ihren immer mehr ausufernden Häusermeeren sind faszinierend. Ich habe sogar das Gefühl, dass mittlerweile Peking in Bezug auf Macht, Kultur und auch ihrer Verschiedenheit New York als geistiges Kreativzentrum bald den Rang abnehmen wird. Aber neben diesen Megastädten gibt es immer noch kleine Oasen. Das sind die sogenannten Hutons, diese kleinen Wohnquartiere, die mittlerweile unter Denkmalschutz gestellt werden, zum Glück. Das sind für mich einerseits die Oasen, aber auch die aufregenden Kulturlandschaften in Guilin zum Beispiel mit diesen Karstfelsen oder auch Yunnan-Provinz, das sind wunderschöne Landschaften. Also dieser Extrem aus dieser Megametropolenlandschaft mit diesen wunderschönen Landschaften ist natürlich das, was mich immer wieder auflädt und was ich immer gerne wieder mitnehme nach Deutschland. Die Zuwanderung fordert die Megametropolen, das habe ich Ihnen gerade erzählt. Und dazu möchte ich Ihnen einfach ein paar Fakten nennen. Das Wirtschaftswachstum führte dazu, dass zum Beispiel eine Stadt wie neben Hongkong, was Sie hier sehen, eine Stadt wie Shanghai mittlerweile 18 Millionen Einwohner hat. Peking hat auch 18 bis 19 Einwohner. Peking verteilt sich auf eine Fläche von 16.000 Quadratkilometer und Shanghai auf 6.000 Quadratkilometer. Gleichwohl gibt es andere Städte, die kennen Sie nicht mal, wie Changsha, wie Wuhan, Chengdu. Das sind alle Städte, die alle 8 bis 10 Millionen Einwohner haben. Die Industrialisierung hat zur Folge, dass mittlerweile 40% der Chinesen, das sind 500 Millionen Menschen, in Städten leben. Und das politisch vorgegebene Wachstum führt dazu natürlich, dass der Druck auf die Städte, nämlich dort, wo gearbeitet wird, zunimmt. Und dass China immer erfolgreicher wird. Einerseits ist es die Werkbank der Konsumgüter, die China darstellt. Auf der anderen Seite, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist China als Mega-Dienstleistungsmetropole. Unsere Bauherren sind zum Beispiel ICBC. Das ist mittlerweile, vielleicht wer sich an die ersten Bilder erinnert, ist einer der größten Banken der Welt. Ich glaube, die größte Bank mittlerweile der Welt, wie die China Construction Bank. Dasselbe gilt auch für die Versicherungen, China Life und auch die vielen anderen Dienstleistungen, die allein aus dem Binnenmarkt heraus stark werden. Das heißt, der Wachstum benötigt immer wieder neue Arbeitskräfte, was eben dazu führt, dass immer mehr Leute aus dem Westen, aus der ländlichen Region von China rekrutiert werden. Das heißt, dass in die Städte des Ostens jedes Jahr 300.000 Menschen einströmen auf die Städte. Daher wissen wir eigentlich noch nicht, was mit diesem Aufwachen des Drachens, er hat jetzt 200 Jahre geschlafen, noch alles auf uns zukommt. Das ist nämlich das Selbstverständnis der Chinesen, auch jetzt mit dem Treffen in den USA, dass die Chinesen ja nicht davon ausgehen, dass sie eine neue Weltmacht sind, sondern sie sagen, wir haben 200 Jahre uns ausgeruht und werden wieder die alte Weltmacht übernehmen. Das heißt aber mit anderen Worten, um Ihnen einfach mal die Dynamik zu veranschaulichen, dass in den nächsten 15 Jahren nochmal 400 Millionen Menschen in die chinesischen Städte eindringen werden. Nämlich dann werden 70% der Chinesen in Städten leben. Man muss jetzt zum Beispiel Europa sehen, das sind 80% der Menschen leben in Städten. Das heißt, das Verhältnis ist gar nicht so schlecht. Aber das heißt, zurzeit gibt es 80 Städte, die über Millionen Einwohner haben. Und wenn man das mal umrechnet, wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch 200 Städte entstehen müssen oder Satellitenstädte entstehen müssen, die größer sind als eine Million, die mehr als eine Million Einwohner haben. 200 Städte müssen in den nächsten 10 Jahren entstehen, damit dieser Druck weiter aufgefangen werden kann. Und die Stadt Chongqing, die Sie hier sehen, wo es nie Sonne gibt, hat mittlerweile 32 Millionen Einwohner und eine Stadtfläche von 80.000 Quadratkilometer, was der Fläche von Österreich entspricht. Wir selber haben ja dort gebaut, ich werde Ihnen gleich das Bauvorhaben zeigen, aber das ist natürlich eine Entwicklung, die einfach auch nicht viel Zeit lässt, um sich so in der Art und Weise mit Städtebau zu beschäftigen, wie wir das hier in Europa über hunderte von Jahren getan haben. Und das führt leider auch dazu, dass eben jedes Jahr 1,5% der landwirtschaftlich genutzten Flächen als Bauland genommen werden. Das sind ein paar hunderttausend Quadratkilometer. Mal ein kleines Beispiel ist Shenzhen. Shenzhen liegt ja vor Hongkong und war früher ein relativ kleines Fischerdorf. Und diese Stadt hatte damals, und das war 1980, gerade mal 90.000 Einwohner. Und wenn Sie Shenzhen heute sehen, das ist 2008, hat Shenzhen mittlerweile über 8 Millionen Einwohner. Und diese Stadt, die Sie jetzt hier sehen, hat sich mittlerweile mit 23 anderen Städten in diesem Melting Pot um Hongkong herum, da ist Zhuhai, da ist Foshan, das sind viele Städte, die in diesem Siedlungsraum liegen, werden sich zusammentun zu einem Stadtgebiet wie das Ruhrgebiet von 60 Millionen Menschen. Und in 2020 werden dort 100 Millionen Menschen liegen. Im Übrigen ist das so, diese Silicon Valley, dort werden diese ganzen Hightech-Produkte hergestellt. Was hat dieser Wachstum für Folgen auf die Städte? Die Stadtumbauten von Peking und Shanghai für die Olympiade 2008 und die Expo 2010 haben ihre Viertel natürlich entscheidend verändert. Die Großereignisse wurden raffiniert von der Regierung ausgenutzt, um Infrastruktur und die Stadtzentren mit seinen Hochhausmeeren aufzuwerten, um natürlich in der Weltöffentlichkeit sich als die zukünftige Weltmacht zu empfehlen. Aber diese Entwicklung hat auch Spuren hinterlassen, indem natürlich wahnsinnig viele Stadtteilviertel abgerissen wurden. Das ist übrigens der deutsche Pavillon von der Expo. Und hier sehen Sie, wie eben doch Teile dieser schönen Hofhäuser dann dem Boden gleichgemacht wurden, um eben Shanghai als strahlende Wirtschaftsmacht darstellen zu sehen. Was gibt es noch? Es gibt also einerseits den Identitätsverlust, weil alle eigentlich bestehenden Altbauten in diesen Städten verschwinden, nach wie vor, bis auf weniger unter Denkmalschutz stehende Gebäude. Aber das zweite Großproblem ist der Verkehr. Das Thema Auto und gerechte Stadt, Auto und menschengerechte Stadt ist wirklich Poesie. Der Individualverkehr wächst in China täglich. Das hängt damit zusammen, dass die Städte nach wie vor immer noch diese sehr 60er Jahre Aufteilung haben. Da wird gewohnt, da wird gearbeitet und da wird eingekauft. Und das führt dazu, dass achtspurige Straßen die Stadt zerteilen wie eine Mauer. Und jeder kennt ja diese Blechlawinen in Peking, die mich mittlerweile dazu zwingen, meinen Terminkalender so zu gestalten, dass ich nur noch einen Termin pro Tag neben der Bürotätigkeit wahrnehmen kann. Buslinien und U-Bahn-Anschlüsse werden nur in wenigen Ausnahmen, nämlich in Shanghai und Peking, benutzt. Ansonsten ist das eigentlich eher unattraktiv. Vorrang haben immer Taxen, Minibusse und Autos. In einem Jahr werden in China 750.000 Autos quasi verkauft. Das ist auch der Grund, warum gerade die Autoindustrie hier in Deutschland großen Respekt vor den Auflagen hat, die vielleicht auf uns zukommen. Und wenn man mal überlegt, dass in den USA auf 1.000 Einwohner 800 Autos kommen, sind es zurzeit in China auf 1.000 Einwohner 20 Autos. Da kann man also sich ausrechnen, was das heißt. Und diese explosionsartiges Anwachsen des Autoverkehrs führt natürlich zur innerstädtischen Lähmung. Und die chinesischen Städte werden von diesen Blech- und Betonlawinen der Brückengebäude natürlich extrem zugeschüttet. Und wer das kennt, weiß ganz genau, wenn man oben auf diesen dritten Ringstraßen fährt, kreist man eigentlich wie so ein Flugzeug irgendwann runter auf die Erde, um dann in sein kleines Hotel oder in sein kleines Restaurant zu gelangen. Aber ansonsten befindet man sich wie so ein Adler über den Städten und versucht, da irgendwo unten seine Adresse zu finden. Das hat natürlich die Konsequenzen, CO2 und natürlich die urbane Qualität geht dadurch verloren. Da gibt es natürlich jetzt so zaghafte Bemühungen. Es gibt jetzt die 6-Tage-Woche, dass einer muss das Auto dann immer an einem Tag stehen lassen oder man darf einen Tag gerade kennzeichnen, andere ungerade, hatten wir auch mal in den 70er Jahren. Aber das führt dazu, dass jetzt die Chinesen 2 Autos kaufen, einmal eins mit dem geraden, einmal ungeraden Kennzeichen. Und das hat eigentlich der Autoindustrie in Deutschland nur gut getan. Die chinesischen Stadtplaner, und das ist jetzt eigentlich das, was man dort vorgefunden hat, haben sich eigentlich mehr den Prinzipien des amerikanischen Städtebaus erstmal betätigt, nämlich klare autogerechte Stadt, Ausprägung von Großachsen und Trennung der Funktionen. Aber sie haben gemerkt, dass das irgendwie kein gutes Ergebnis hatte. Und es gibt eigentlich einen sehr schönen Satz, den ich hier zitiere: Chinas Städtebau leidet nicht an einem Mangel an Ideen und Kreativität, sondern an der Zeit. Das heißt, es gibt gar nicht die Zeit, sich so viel Gedanken zu machen, weil einfach diese 300.000 Menschen ständig an den Türen der Städte klopfen und sagen, hier sind wir, wo ist mein Haus, wo ist meine Straße, wo ist mein... Und diese Zeitnot führt natürlich auch zu Kuriositäten, nämlich indem man europäische Stile kopiert hat. Es gibt ganz viele Städte Chinas, wie zum Beispiel hier diese Thamestown, wo quasi englischer Städtebau im viktorianischen Stil einfach 1:1 kopiert wurde. Die haben das ist China, einfach genommen, kopiert. Oder es gibt diese Stadt in Anting, wo sie in der Nähe von Shanghai eine deutsche Stadt 1:1 mit Schinkelkirche und allem drum und dran realisiert haben. Was zudem die Planung neuer Städte erschwert, ist natürlich einmal die extreme Verdichtung, wenn man dann hier wohnt, so 20 Jahre, das ist natürlich für uns Individualisten ein Problem, aber die Asiaten spüren ja eigentlich gar nicht so das Individuelle, die können damit eigentlich sehr gut umgehen. Übrigens wohne ich auch gerne in Hochhäusern, man hat einen sehr schönen Blick. Aber das Problem ist, und da sieht man es vorne, dass immer noch, und das verstehe ich auch, weil es teilweise Feng Shui ist, aber es ist auch eine Tradition, der ganze Wohnungsbau immer süd-nord orientiert ist. Und das führt natürlich dazu, dass wenn Sie jetzt mit dem Flugzeug einfliegen, wissen Sie erstmal sofort, wo Norden und Süden ist, weil kein Haus, kein Wohnungsbau steht eben Ost-West. Und das führt natürlich zu einer sehr monotonen Anordnung von Häusern, die wie so Sonnenblumenköpfe alle in einer gleichen Richtung stehen. Und auf diese Weise entstehen natürlich keine Quartiere, keine Räume und keine Hierarchien. Ich komme jetzt zum Thema unserer Stadt, Shanghai, und weiß das von Ihnen schon, oder ein Großteil von Ihnen kennt, Luchaoling Gang. Ich werde auch nicht das zu tief vorstellen, aber ich werde Ihnen mal sagen, was mit dieser Stadt momentan los ist. Ich möchte aber zuvor noch mal sagen, dass Shanghai selber vielleicht einen ganz guten Weg geht, was diese Problematik angeht, die ich gerade erwähnt habe. Und das möchte ich Ihnen eigentlich mal anhand eines Tages erklären, und zwar war das der 8.12.2010. Und das ist eigentlich wie so ein Tagebuch. Und wir haben eigentlich an dem Tag uns mit einem Bauherrn treffen wollen, der für diese Stadt zuständig ist. Und das ist der Herr Gu. Unser alter Bauherr, Herr Bao, den wir seit 2001 kannten, wurde nämlich abgelöst und kümmert sich jetzt um ein anderes Großbauprojekt, nämlich um die Entwicklung des neuen Flughafens, nicht Pudong, sondern in Hangzhou. Da entsteht ja ein zweiter Megaflughafen. Und darüber könnte man jetzt auch nochmal reden. Und diesen neuen Bauherrn wollten wir jetzt das erste Mal treffen. Das war vor Weihnachten. Und kurz zum Hintergrund, wie Sie ja alle wissen, kann Shanghai oder wie ich gerade sagte, quasi seine 18 Millionen Einwohner nicht mehr vergrößern, weil es sehr verdichtet ist. Sie kennen dieses Foto noch. Und es gibt einfach keine Grundstücke mehr. Daher hat Shanghai beschlossen, jetzt 9 Satellitenstädte um Shanghai herum anzuordnen, um quasi den Druck aus der Stadt zu nehmen und neue Satelliten, 9 Stück an der Zahl, zu bauen. Im Übrigen hat Peking auch das gleiche Problem. Sie haben eine Vorgabe, dass bis 2020 die maximale Bevölkerung 19 Millionen nicht überschreiten darf. Diese Zahl ist jetzt schon 2010 überschritten. Das heißt, auch Peking wird auf diese Satelliten Städtebauentwicklung gehen. Alle diese Satellitenstädte, die Sie sehen, basieren auf unterschiedlichen Antriebsmotoren. Und zwar will man nicht mehr dieses Wohnen und Schlafen trennen, sondern jeder Satellit soll wohnen, arbeiten, also quasi eine autarke Stadt sein. Und man hat jedem Satellit auch eine eigene, einen Inhalt gegeben. Es gibt zum Beispiel Jiading, das ist die zukünftige Autostadt, ähnlich wie Wolfsburg. Es gibt eine Chemie-Satellitenstadt, es gibt eine Hightech wie Silicon Valley und es gibt unsere Satellitenstadt. Das ist unten Luzhou Lingang, die das Thema des Tiefseehafens hat. Und für die Planung des Tiefseehafens wurden wir zu einem Wettbewerb eingeladen, den wir 2001 gewonnen haben. Und vielleicht noch mal kurz die Anmerkung, warum man europäische Büros genommen hat. Architektur ist und eigentlich war und ist immer noch ein staatlich gelenkter Berufszweig. Das heißt, viele unserer Partnerbüros, mit denen wir zusammenarbeiten, sind staatliche Bauinstitute. Und die sind nicht in der Lage, diese Satellitenstädte in der Art und Weise zu planen, wie wir das können. Und daher bedient man sich ausländischen Architekten. Vielleicht ganz schnell nochmal zur Geschichte. Shanghai liegt hier, Luzhou Lingang liegt direkt am Flussdelta vom Yangtze. Und hier vor liegen jetzt diese natürlichen Inseln. Und da der alte Hafen von Shanghai zunehmend versandet ist und wie hier in Hamburg teilweise die großen Containerschiffe nicht mehr reinfahren konnten, hat man quasi hier diese Inseln zu einem Hafen umfunktioniert. Mittlerweile ist es der größte Hafen von China und hat versucht, quasi mit der Bildung eines neuen Tiefseehafens vor der Küste zudem noch eine Stadt zu bauen. Und diese Strategie dieser Stadt führte dazu, dass man folgende Ziele verfolgte. Einmal, dass man quasi mit dieser Stadt eine Art Roundtable schafft, für Schifffahrtsdienstleistungen. Das heißt, alle Unternehmen wie Herrn Germanisch-Lloyd oder Herrn Kühne und Nagel, aber alles natürlich aus der ganzen Welt, sollen zusammenfinden, um hier miteinander quasi die Schifffahrt, maritime Dienstleistungen zu besprechen. Und auf diese Weise hat man quasi eine Idee für diese Stadt gehabt. Eine weitere Größe war natürlich noch, dass man neben der reinen maritimen Dienstleistung auch noch einen Regierungssitz dort bauen würde für den Bezirk des Nanhui-Distrikts. Das ist ein kleiner Nanhui-Distrikt. Der größte Distrikt von Shanghai ist Pudong. Jeder kennt den Namen. Und natürlich wollte man auch diese sehr attraktiv gelegene Satellitenstadt auch als Erholungsgebiet nutzen, sodass eben die jungen Familien hier hinkommen am Meer und sich vergnügen. Hier sieht man nochmal diese unsere Stadt, 60 Kilometer südlich von Shanghai gelegen. Und unsere Idee war eben, dass diese Stadt aus einem Tropfen geboren wurde, ein Tropfen, der ins Wasser fällt und sich wellenförmig ausbreitet. Und dann nehmen diese Wellen diese Stadtstrukturen an, die dann quasi zur Materie werden, zur Stadtstruktur werden. Und in dem See, der hier 3 Kilometer im Durchmesser groß ist, befinden sich die 3 Inseln, die auch Themen haben, Kultur, Entertainment und Arbeit. Um diesen See herum befinden sich jetzt Hotels und Dienstleistungen, und in den darum umgehenden Struktur befinden sich dann die Wohnquartiere, die alle auch eigentlich jeweils den Hafenstädten zugeordnet sein sollten. Es wurde auch ein Hamburg-Quartier geplant. Hier sieht man schon die Promenade. Ursprünglich war das unsere Skizze. Die Stadt selber beginnt jetzt zu leben. Natürlich entwerfen wir nicht alle Gebäude, aber es ist mittlerweile schon ein sehr, sehr attraktives Naherholungsziel geworden. Das ist der Funktionsplan. Hier sieht man nochmal den See. Viele Leute fragen uns natürlich, warum man eigentlich neben einem Meer noch einen See baut. Das hat aber damit zu tun, dass dieser Meer durch einen 8 Meter hohen Deich quasi weg ist visuell und man eigentlich überhaupt keinen Blick auf das Meer hat. Und hier sieht man nochmal diese Wohnquartiere, die um diesen See dann angeordnet ist. Und alles soll dann von den verschiedenen Wasseradern nochmal durchzogen werden, sodass das Thema Wohnen und Leben am Wasser auch wirklich zelebriert wird. Hier sieht man nochmal die Entwicklungsschritte. Und wichtig ist uns auch hier nochmal die Mischung von den Themen Arbeiten und Wohnen, sodass wirklich diese Stadt für sich autark lebt. Und mittlerweile befindet sich auch im westlichen Teil eine Schifffahrtsuniversität für 5.000 Studenten, sodass auch das Thema der maritimen Dienstleistung auf die Ausbildung erweitert wird. Nochmal zu dem Problem Gestaltungssatzung. Wir haben auch versucht, in dieser Stadtplanung eine Gestaltungssatzung vorzugeben, sodass man genau weiß, wo es Naturstein eingesetzt wird, wo der Klinker eingesetzt wird. Wir haben versucht, auch das Thema Städtebau und Verkehr zu lösen, dass man wirklich durch übersichtliche Ringstraßensysteme den Verkehr möglichst aus der Innenstadt raushält und versucht, den großen Verkehrsbereich um die Stadt herum zu organisieren. Wichtig auch die Grünkeile, die dann immer wieder die Stadtstrukturen durchdringen, sodass das Thema Grün bis zum Wasser, bis zur Wasserkante kommt. Dieses Thema durch einen Tropfen geboren visualisieren wir durch diese Wolkennadel, sodass eben die Entstehung eines Tropfens auch durch dieses Symbol der Wolkennadel, die im Zentrum des Sees irgendwann mal gebaut wird, auch ablesbar ist. In diesem sind natürlich schon viele Sachen entstanden. Es ist einmal das Rathaus entstanden. Hier sieht man jetzt schon den See. Es sind verschiedene Bürogebäude. Die sind jetzt alle von uns, die Gebäude, entstanden. Das ist das Verwaltungsgebäude für diese Art Entwicklungsgesellschaft. Es sind Büros entstanden von uns. Es sind auch Industriebauten entstanden, sodass die Stadt langsam wächst und allmählich Gestalt annimmt. Das Wichtigste Gebäude, was wir jetzt gebaut haben, ist das Schifffahrtsmuseum. Herr Tamm wird sich auch mit seiner Ausstellung um dieses Museum mitkümmern. Und dieses Museum selber ist einer der größten Museen der Welt. Und Symbol dieses Museums sind 2 50 Meter hohe Segel, sodass man wirklich das Gefühl hat, man kommt auf dieses Gebäude zu und es wirkt wie ein gestrandetes Segelschiff. Seitlich sind die Ausstellungsbereiche angeordnet. Man geht über eine große Treppe hoch und kommt hier in das Foyer hinein, wo dann diese sehr große, 50 Meter hohe Halle, die uns sehr viel Sorgen gemacht hat, weil in dieser Gegend natürlich auch Taifune ankommen und wir schon Angst hatten, dass irgendwann uns die Segel wegfliegen, aber die haben schon die ersten Taifune überstanden. Die Rückseite des Museums liegt auch am Wasser, sodass man dann mit auch den Ausstellungsbooten, dass man die auch in das originäre Wasser einbringen kann. Und das sind Details von diesem sehr expressiven Segel mit dieser sehr, sehr transluzenten Glasfassade, die wir mit einem deutschen Ingenieurbüro zusammen gemacht haben. Und im Zentrum dieses Museums ist ein altes Holzschiff geplant, was jetzt nach für nach fertiggestellt wird. Und jetzt so eine alte chinesische Schunke. Und das Museum wurde jetzt bereits vor kurzem eröffnet und hat wirklich sehr, sehr viele Besucher. Jetzt möchte ich hier mal was zu der Stadt sagen, damit Sie auch mal merken, wie strategisch in China Städtebau gemacht wird. Weil wir hatten plötzlich ein Problem, weil 2010 eigentlich dieser Wachstum von Lingang ein wenig gestoppt wurde und wir wussten nicht warum. Und obwohl das Schifffahrtsmuseum täglich von Hunderten von Besuchern besucht wurde, insbesondere am Wochenende, und auch viele Besucher in dieses nach Lingang kamen, fehlte für uns eigentlich das Leben auf den Straßen. Wir haben auch gesehen, wie viele Wohnquartiere gebaut wurden, auch Bürohäuser, aber irgendwie merkten wir, dass die teilweise auch leer standen. Und manchmal hatten wir das Gefühl, dass irgendwie das Leben fehlt. Und deswegen hatten wir Hoffnung, mit diesem neuen Bauherrn, den wir jetzt trafen, sprechen zu können. Wir hatten natürlich noch einen Schock bekommen, nämlich das Rathaus, was wir Ihnen gezeigt haben, war plötzlich leer. Das heißt, diese 120.000 Quadratmeter wurden plötzlich von der Verwaltung verlassen und wir fanden ein leeres Rathaus vor. Also es wurde dann immer mysteriöser, sodass wir viele, viele Fragen mitgebracht haben an diesen neuen Bauherrn. Und dann hörten wir natürlich noch, dass der alte Bauherr verschwunden war. Dieser neue Bauherr, das war so ein richtiger starker, gut gelaunter Mann, hat uns dann empfangen in gewohnt höflicher chinesischer Gastfreundschaft und lobte erstmal unsere Planung. Und wir erwarteten immer schon, oh, so viel Lob, jetzt kommt irgendwann die Superkritik. Aber als sie dann nicht kam, waren wir entspannt. Und dann haben wir natürlich unsere Fragen dann auch gestellt, warum einfach jetzt noch nicht die Stadt so diesen Motor hat, warum da jetzt bisher nur 50.000 oder 100.000 Leute leben. Es war ja für 300 und später für 800.000 Leute gedacht, warum das Rathaus leer stand und warum diese Planung nicht weiterging. Und er hörte sich das alles geduldig an. Das ist ja die Gesprächskultur, die ich Ihnen damals, von denen ich gerade sprach. Und sagte, seid ihr fertig? Ich sagte, ja. Und dann begann eine Stunde ein Paukenschlag. Erste Sache war, lieber Herr Götze, lieber Herr von Gerkan, Sie werden jetzt beauftragt, die Stadt von 800.000 auf 1,2 Millionen Menschen zu vergrößern. Der Auftrag ist jetzt erteilt und geht gerade nach dem Frühlingsfest los. Und zwar warum? Der Nanhui District, das ist so ein kleiner Bezirk, in der diese Stadt war, wurde einverleibt von Pudong. Und Pudong und Nanhui zusammen wird jetzt in Zukunft ein Fünftel der Gesamtfläche von Shanghai ausmachen. 6.500 Quadratkilometer, so groß wie New York. In diesem neuen Stadtteil, das ist nur ein Stadtteil wie Eppendorf, befindet sich dann der größte Hafen Chinas und der größte Flughafen Chinas, nämlich Flughafen Pudong. Und in der Verbindung mit diesen zwei Häfen bildet dann Pudong quasi mit seinem Finanzzentrum, jeder kennt dieses schöne Skyline, das sind ja alles Banken, die da sind, mit seinem Transportzentrum und seinem Handelszentrum, quasi ist der mächtigste Bezirk von Shanghai und wird ein Drittel aller Steuereinnahmen Shanghais erwirtschaften. Dann fuhr er fort und sagte, um den Wirtschaftswachstum von Pudong noch weiter anzuheizen, werden noch drei weitere Freihandelszonen entstehen. Jetzt kommt's, das Rathaus wurde deswegen entleert, weil die zukünftige Stadtregierung von Pudong in den Nanhui-Rathaus versetzt wird und so weiter. Das heißt, quasi man hat Lingang abgegradet mit der Einverleibung durch diesen Mega-Stadtteil Pudong. Und das ist eigentlich für mich so typisch für Planwirtschaft im Sinne des Städtebaus, dass einfach die Regierung teilweise erkennt, dass vielleicht Entwicklungen noch schneller stattfinden können, wenn man einen zweiten Motor da einbaut. Das heißt, zunächst wird aus der Not, einen neuen Hafen bauen zu müssen, eine Tugend gemacht, dass eben erstmal diese Tiefseehafenstadt überhaupt verbunden wird. Und jetzt kommt's, aber um dem Großereignis der Expo 2010, und das hat er auch zugegeben, keine interne Konkurrenz zu machen, weil es kann nicht einmal eine Weltausstellung geben und daneben wird eine Stadt für 1 Million Menschen gebaut, hat man einfach 2 Jahre lang den Gang geparkt. Jetzt, wo die Weltausstellung erfolgreich, 70 Millionen Zuschauer, abgeschlossen ist, gibt man wieder dieser Stadt den vollen Schub und es soll losgehen. Man könnte es Planwirtschaft nennen, aber es hat auch noch einen anderen Grund und das ist natürlich der interne Konkurrenzkampf der chinesischen Städte untereinander. Denn auch Beijing zum Beispiel hat diese Stadt Tianjin, das ist ja die Hafenstadt von Peking, genauso einen Schub verliehen, sodass natürlich diese beiden Städte, Berlin und Hamburg, Peking und Shanghai, unter einem riesigen Konkurrenzkampf stehen und entsprechend sich aufrüsten. Ich habe ja noch jetzt 15 Minuten, ich möchte Ihnen noch was Skurriles erzählen, bevor ich dann auf unsere Projekte komme. Und zwar eine Sache, die oben in der Mongolei stattgefunden hat. Und wenn Sie diese Bilder sehen, denken Sie an eine Geisterstadt. Es wurde vor kurzem auch im Spiegel über die Stadt Ordos gesprochen und ist zurzeit die bestgepflegteste Geisterstadt der Welt. Nämlich hier steht eine Stadt, in der gar keine Menschen wohnen. Es gibt da zwar Straßenlaternen mit kleinen Windrädern, es gibt öffentliche Plätze, die schön gepflegt und gehakt werden. Und in dieser Stadt leben, Entschuldigung, 1000 Einwohner in einer Millionenstadt. Und das sind die Gärtner und die praktisch Straßenfeger. Und die internationale Presse bezeichnet diese Stadtentwicklung als gescheitertes Großprojekt. Aber sie lassen eines dabei außer Acht, und das möchte ich Ihnen jetzt erzählen, weil wir haben das Geheimnis von Ordos quasi gelüftet. Zunächst muss man ganz kurz wissen, dass es gibt einmal das Ordos und das Neu-Ordos. Und Ordos hieß früher Dokcheng und war eine ganz arme Stadt, bis, jeder wird es wissen, eben 2000 unter dieser Stadt Ordos oder Dokcheng riesige Gas- und Kohlevorkommen gefunden worden. Und man schätzt, dass da 15% der Kohle und 30% des Gasvorkommens von ganz China liegt. Das heißt, nachdem man dieses Gold gefunden hat, hat man sofort diesen Namen geändert, Dongcheng, und ihn zu Ordos umgewandelt. Und dann hat es dann von 2000 bis 2010 dort eine riesige Bonanza-Zeit gegeben. Das heißt, die Stadt Ordos, nicht die, die Sie hier sehen, blühte regelrecht, es entstanden Geschäftsviertel, Fünf-Sterne-Hotels, Shopping-Malls, so ein bisschen Dubai. Aber auch die Stadtverwaltung hat prächtig profitiert. Ihre Einkünfte sind in dieser Boomzeit auf 6,5 Milliarden hat die Stadt durch diese Gasvorkommen plötzlich in ihrer Kasse gehabt. Und mit diesen haben sie natürlich Plätze gebaut, Parks und auch 2 Flughäfen, obwohl da nicht so wahnsinnig viel los ist. Aber sie hat natürlich noch ein zweites Ansinnen. Sie wollte nämlich ein neues Ordos bauen. Das ist, was Sie sehen und wovon Sie auch in der Presse gehört haben. Es gibt also einmal Ordos und Neu-Ordos. Und Neu-Ordos, New-Ordos ist das, was Sie sehen, total leere Millionenstadt. Und New-Ordos hatte auch Ziele. Und es gibt eben kein Shanghai in der Nähe und kein Motor, der das jetzt mal eben fusioniert mit irgendeinem Großbezirk und Flughäfen und so weiter, sondern es dümpelt vor sich hin. Aber ich will jetzt nicht auf den Städtebau eingehen, ich will Ihnen nur mal sagen, was sich hinter dieser Stadt verbirgt. Nämlich, es ist kein Fehlschlag aus chinesischer Sicht, sondern es ist etwas anderes. Zunächst ist wichtig zu wissen, dass nach der Verfassung Chinas städtisches Land dem Staat gehört. Das heißt, wird nur verpachtet. Das heißt, alle Gebäude Chinas steht auf staatlichem Boden und wird verpachtet. Und natürlich streitet man sich, jede Gemeinde für sich, jede Stadt für sich, wer jetzt quasi den Staat vertreten darf, um eben über das Thema Pacht zu sprechen. Auf alle Fälle verstehen es die Stadtverwaltungen, den Landbesitz geschickt auszunutzen, indem sie eben eine Art dynamische Verpachtungspolitik engagieren, um eben damit Geld zu generieren, die Stadtgemeinden, um ihre Infrastruktur und auch Wohlfahrtsprojekte, Universitäten, Museen und so weiter zu finanzieren. Und da es seit den 80er Jahren kaum Zuwendungen aus der Zentralregierung für Gemeinden dieser Art gibt, hängen eben die Stadtverwaltungen bis zu 60% von den Einnahmen aus diesen Landübertragungen und von diesem Pachtzins ab. Das ist wichtig jetzt zu wissen. Und eben dieses Geld benutzen sie, um eben die Dienstleistungen zu finanzieren, die Stadt, die eben der Einwohner erwartet, nämlich Schulen, Straßen, Krankenhäuser. Dementsprechend konnte die Stadtverwaltung New Ordos, konnte es kaum abwarten, New Ordos praktisch aus dem Boden zu stampfen. Und diese Erschließungsmaßnahmen, um diese Grundstücke zu verpachten, wurde natürlich aus diesem aus dem Gas und Kohle genommen. Also man begann sofort mit der Realisierung von New Ordos, da die Sanierung der Altbauten in dem alten Teil, also quasi Hamburg und Hafen City, eher als lästig angesehen wurde, weil man eigentlich gar keine Lust hatte, sich mit diesem Altbau zu beschäftigen. Zudem gibt es immer das Problem der Alteinwohner, die man dann praktisch abfinden muss. Die Realisierung von New Ordos hatte zudem den Zweck, neben der Pacht, Geldströme in der Region zu halten, weil sehr viele reiche Chinesen aus der Provinz nehmen das Geld und stecken sofort in Shanghai und Peking. Und mit diesem New Ordos wollte man einfach zusehen, dass das Ölgeld und das Gasgeld in der Region bleibt und nicht nach China geht. Und natürlich kam dieser Bauboom der örtlichen Bauindustrie zugute. Komischerweise sind aber auch die Wohnungen alle verkauft worden. Das heißt, diese Stadt für 1 Million Einwohner, die hier leer steht, hat im Prinzip ihre Wohnung verkauft. Und das hat folgenden Sinn. Erstmal gibt es keine Grundsteuer in China. Und dadurch, dass die Sparzinsen sehr niedrig gehalten werden von oben, ist jeder Chinese daran interessiert, so viel und so viel Immobilienbesitz zu kaufen, wie es geht. Und es gibt noch eine Gewohnheit in China, nämlich dass gebrauchte Wohnungen nicht mehr verkauft werden. Das heißt, die Chinesen lassen lieber eine Wohnung für 5 oder 10 Jahre leer stehen, lassen noch die Plastikfolien auf der Bulthauptküche, um eben zu sehen, dass der Preis steigt. Und das ist der Grund auch, warum in Pudong teilweise ein Großteil der Wohnungen attraktivster Lage leer stehen, weil man einfach auf den Mehrwert wartet und nicht interessiert ist an Mieteinnahmen. Für uns, und das ist der Grund, warum diese Stadt entstanden ist, und für uns als Architekten ist natürlich New Ordos ein Albtraum, weil es irgendwie eine Art neureiche Stadtentwicklung ist. Und die Stadt hat eigentlich den einzigen Zweck, nämlich die Finanzierung einer verwöhnten Stadtverwaltung zu sichern, sodass eben die wenigen Einwohner, die da leben, auch versorgt werden können, aber natürlich auch sich selbst damit bereichert hatten. Was natürlich noch ein anderes Problem ist, dass natürlich die klimatischen Bedingungen, das liegt ja an der Mongolei, dazu führen, dass die Stadt sich jetzt schon, obwohl sie leer ist, auflöst. Wenn man da durchfährt und sieht die Rostflecken, Putz fällt ab, wird diese Stadt sowieso irgendwann wieder zusammenfallen. Ich komme jetzt allmählich zum Ende. Zusammengefasst sehe ich für die Großstädte Peking und Shanghai durch die Schaffung von eigenen und eigenständigen Satellitenstädten, wie zum Beispiel Luzhou, Lingang, die wirklich mit guten Nahverkehrssystemen an das Zentrum angebunden sind, eine wirklich akzeptable Lösung, so wie das bei Lingang der Fall ist oder auch in Peking, gibt es einige dieser Satellitenstädten, um eben den Bevölkerungswachstum von den Städten zu nehmen. Parallel bin ich natürlich für eine Verdichtung der Städte selber, da auch die Städte sich immer wieder neuen Anforderungen stellen müssen. Aber im Fall New Ordos ist eine Stadtentwicklung entstanden, die im Prinzip nur dafür da ist, eine Stadtregierung am Leben zu halten. Das ist einfach pervers. Aber solange es eben diesen Energiehunger gibt auf Öl, Gas und Kohle, ist das wahrscheinlich leider ein Thema, mit dem wir leben müssen. Und ein bisschen New Ordos gibt es wahrscheinlich in jeder chinesischen Stadt. Bevor ich jetzt am Schluss nochmal ein generelles Statement mache zu China selber, möchte ich Ihnen ganz schnell, weil ich auch gefragt wurde, nochmal einige Projekte zu zeigen, die Bestandteil unseres Oeuvres sind. Natürlich hier das Thema, erstes Projekt war vor 10 Jahren die Deutsche Schule in Peking. Das zweite Projekt zeige ich Ihnen deswegen, damit Sie einfach mal wissen, wie Prozesse laufen. Das ist die Messe Nanning hier sieht man einfach nochmal, was Champions League angeht, mit was für Modellkisten man, um gegen Foster und Zadar Hadid angehen zu können, mit welchen Kisten man da aufwartet. Und dann gewinnt man den ersten Preis und dann sagt der Bürgermeister, das ist ein Meisterwerk, aber du kannst den Entwurf vergessen. Dieser Entwurf muss an einen Hügel gebaut werden. Und man sagt, das geht nicht. Und Sie sehen, es geht, der Hügel wird abgetragen. Es fallen auch Lastwagen um. Es gibt wirklich dieses Thema Low-Tech und High-Tech. Aber es entsteht plötzlich dann ein wirklich tolles, imposantes Gebäude mit Membrantechnik. Und das wurde eben von Wanderarbeitern, die früher vielleicht nur Reisfelder angebaut haben, gebaut. Jede Stadt selber hat, wie wir auch in der Hafen City, ein Stadtplanungsmuseum. Das ist hier in Shanghai das Stadtplanungsmuseum, wo einfach die Projekte die Projekte von Pudong, das ist in Pudong, dem Bürger vermittelt werden, sodass er wirklich in die Planung Stuttgart 21 auch einbezogen wird und einfach früh genug weiß, was dort passiert. Und die Idee ist hier schon, dass man ein Gebäude baut ohne Stützen. Das heißt, dieses Gebäude, weil es ja auch ein architektonisches, ein Museum für Architektur ist, wird nur anhand dieser Zugseile aufgehangen, sodass im unteren Bereich und im oberen Bereich gar keine Stützen vorhanden sind. Wir versuchen natürlich mit unseren Gebäuden im Chaos von Shanghai auch Ensemble zu schaffen, um eben das, was man häufig vermisst, nämlich öffentliche und halböffentliche Plätze, zumindest als kleine Insel zu realisieren. Und sehen hier für Polyplaza, das ist ein großes Wohnungsunternehmen oder Immobilienunternehmen, haben wir hier dieses Ensemble gebaut, das eben auch eine gewisse Fassadenstruktur hat, um in dieser Enge immer wieder den Ausblick auch auf den Fluss zu erlangen. Und das ist genau der Grund, warum es diese Versetzung gibt, nämlich dadurch erreichen wir immer wieder den Blickbezug auf den Fluss selber. Hier sind so Dachterrassendetails auf die Skyline von Pudong. Das ist in Peking ein Wohnungsbau, in dem die Wohnungen alle eine Größe von 800 Quadratmeter haben. Jede Wohnung selber hat ein Schwimmbad und ist als Maisonette ausgebildet. Das zeigt so ein bisschen die Dekadenz, die auch in China jetzt aufkommt. Jetzt haben wir einen neuen Wettbewerb in Xi'an, wo die Wohnungen eine Größe von 2.500 Quadratmeter, also ein Apartmenthaus, haben müssen. Und wir sind da auch noch nicht ganz so weit, aber ich habe mir die Wohnung angeguckt. Die selber sind teilweise schon verkauft und sie werden in der Größe genutzt. Übrigens sind das auch Themen, die sich schon auch jetzt mit nachhaltiger Architektur auseinandersetzen, mit doppelter Fassade. Peking ist ja sehr kalt, wo man auch einen Sonnenschutz zwischen zwei Scheiben realisiert, sodass der Wärmeeintrag durch die Sonne verhindert wird. Hier sehen Sie den Sonnenschutz. In Changchun, nördlichste Stadt, kalt, minus 30 Grad, darf man im Winter gar kein Metall anfassen, haben wir ein Museum gebaut, was fast fertig ist und es sieht wirklich wie eine Skulptur aus jetzt in diesem verschneiten Changchun. Es sind drei Museen für Kunst, für Kunsthandwerk und für Technologie, die quasi wie abgeworfene Granitkuben sich in dieser Landschaft befinden. Sie haben eine ganz geschlossene Fassade wegen des rauen Klimas und haben aber im Innern sehr lichtdurchflutete Atrien, von denen aus man dann immer in diese geschlossenen Ausstellungsbereiche geht. Stadien, das ist was jetzt für die Universade genutzt wird, ein Stadion in Fushan, das eigentlich das Thema der Lotusblume hat und einer meines Erachtens wirklich sehr, sehr schön ist, da auch wieder das Thema Klima, weil dort ist es sehr heiß, das ist in der Nähe von Hongkong, dass man eigentlich nur einen Regenschutz hat und dass der Wind immer durch die Stadien durchweht. Und einer der großen Projekte, ich sprach ja, dass der Westen aufgewertet wird, ist die Opern Chongqing, die wie ein gestrandetes Schiff an das Ufer gelangt. Die ganze Oper besteht aus einem Recyclingglas, aus gecrashtem Glas und ist transluzent. Das heißt, die ganze Oper ist tagsüber gläsern. Es gibt zwei Säle in der Mitte und nachts leuchtet sie zum anderen Ufer hin, weil auf der anderen Seite liegt das Zentrum. Und das wirkt also wie so ein Jadestein. In China mag man Jade, man hat auch so Jade Armreifen und man spürt so regelrecht diese Festlichkeit dieses Gebäudes. Ich komme jetzt zu dem letzten Bauvorhaben. Und da lasse ich jetzt einfach mal einen kleinen Film ablaufen. Und währenddessen Sie sich das angucken, möchte ich eigentlich mein Fazit geben. Dies ist ein Projekt für die Weltmeisterschaft im Schwimmen in Shanghai, wo wir für die Planung und Bau hatten wir 2 Jahre Zeit. Und das sind 3 Riesenstadien. Sie können sich jetzt mal angucken. Ich habe eigentlich 2 Zusammenfassungen. Oder mir ist wichtig, noch mal was zu China zu sagen. Ich finde, dass wir Deutschen nicht den Fehler machen sollten, unser Wertesystem auf China übertragen zu wollen. Erstens habe ich mir sagen lassen, dass Chinesen sowieso nicht veränderbar sind. Aber viel wichtiger ist, dass wir es in China wirklich mit einer Megagesellschaft zu tun haben, die eine andere Führung, freiwillig oder unfreiwillig, zurzeit besitzen. Ich möchte, wie anfangs erwähnt, auch nochmal betonen, dass der Durchschnitt der chinesischen Staatsbürger sehr zufrieden sind. Das ist so mein Eindruck. Er hat zwar, der Bürger, den Anspruch und auch den Wunsch, dass sich der Staat noch mehr auf die Bürger zubewegen soll. Da bin ich eigentlich auch positiv, da wir wirklich es bald, und zwar schon in einem Jahr, mit einer neuen Politikergeneration zu tun haben werden. Und das werden nicht mehr diese steifen Apparatschecks sein, sondern das sind Leute, die auch im Ausland lange studiert haben. Und ich habe schon einige dieser jungen Politiker, die teilweise jetzt Bürgermeister sind in Chongqing, was ja häufig das Sprungbrett zu Peking ist, oder auch Shanghai, kennengelernt. Und da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Und es kann vielleicht sein, und das ist vielleicht unser Wunsch, dass das kommunistische System irgendwann in ein sozialistisches System übergeht. Aber die Rechte der Chinesen haben sich jetzt mal pauschal gesehen verändert. Dies betrifft insbesondere die Reise, Freiheit und es betrifft auch das Privateigentum. Aber eins müssen wir, glaube ich, realisieren, dass die kommunistische Partei auf lange Sicht nicht wegzudenken ist und dass wir versuchen müssen, mit dieser zusammen zu leben. Diese kommunistische Partei legitimiert natürlich hier selbstverständlich, legitimiert sich durch diesen ständig wachsenden Wirtschaftswachstum, weil natürlich Wachstum immer auch Lebensstandard heißt und dieser steigt in China auch ständig. Ich bin sogar der Meinung, dass eine zu schnelle Demokratisierung für China den ganzen Weltfrieden gefährden würde, da nämlich aus einer zu schnellen Demokratisierung Zerrüttungen in China und Unruhen für China fatale Folgen hätten und eine quasi Implosion bedeutet. Ich denke jetzt nur mal zum Beispiel an das Problem der moslemischen Minderheiten und viele andere Minderheiten. Und jedes Beben in China wird auch ein weltweites Erdbeben ausmachen, mit dem wir sofort zu tun haben werden. Das heißt, wir müssen lernen, mit dieser upcoming Weltmacht zu reden und wir müssen mit ihrem kommunistisch geführten Kapitalismus umgehen lernen. Das heißt für mich, das Wichtigste ist, dass man China einbezieht und nicht ausgrenzt, dass man das Andersartige akzeptiert, dass wir unser Misstrauen abbauen und dass wir wirklich in ständigen, geduldigen Gesprächen, ich denke jetzt nochmal an das Thema kleiner Bruder, großer Bruder, in dem Fall sind wir der kleine Bruder, versuchen, unsere Belange vorzubringen. Und das wird viel Zeit brauchen, aber Thema der chinesischen Währung, Umweltauflagen einhalten, Menschenrechtsverletzungen, das sind Sachen, die kann man nicht an einem Tag lösen. Da braucht man Jahre zu. Und diesen Dialog dürfen wir nicht abbrechen lassen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist der Kulturaustausch. In den USA studieren sehr, sehr viele chinesische Studenten. Und wir sollten wirklich alles tun, dass unsere Fördertöpfe auch auf chinesische Studenten ausgerichtet sind, sodass diese auch, es tun ja schon viele, aber dass sie auch wirklich nach Europa und insbesondere nach Deutschland kommen, weil der Student wird in Zukunft, in 10, 20 Jahren, auch unser anderer Ansprechpartner sein. Ein letztes Thema, bevor ich zum Schluss komme, ist natürlich der Status von Deutschland und Europa aus Blick der Chinesen. Die Deutschen haben einen ganz tollen Ruf wegen ihrer Termintreue und Qualitätsbewusstsein, Erfinderfolg. Wir sind die Autonation und irgendwie auch können gut trinken. Aber wir sind politisch ein Leichtgewicht geworden. Und es wird zunehmend schwer, als Leichtgewicht, so wie es auch die Franzosen, Italiener und Spanier sind, politische Themen anzusprechen, geschweige denn durchzusetzen. China achtet uns, hat aber nur Respekt vor einem vereinten Europa, da sie Europa als einen Markt sehen für sich, einen wichtigen Markt. Und daher haben sie den Respekt. Und man denke nur noch mal an das Thema dieses Spielzeugs, was wegen der giftigen Farben verboten wurde. Das hat China sehr getroffen, weil das war kein Deutschland oder Holland, das das ausgesprochen hat, sondern es war die Europäische Gemeinschaft. Das heißt, dass das führt für mich zu der Einsicht, dass ein Zusammenwachsen Europas für unsere Zukunft höchste Priorität hat, damit wir im Kampf der Großkontinente, Indien, Brasilien, darüber kann man ja auch tagelang reden, Chancen haben. So wie wir uns als Architekten durch China auf ein neues Zeitalter in Bezug auf Schnelligkeit, Komplexität, Flexibilität und Wachsamkeit haben einstellen müssen, das heißt, China hat uns als Architekt kolossal verändert, auch im Handeln in Deutschland, so muss auch Europa verstehen, dass bereits ein neues Kapitel Zeitgeschichte begonnen hat, auf welches Europa noch nicht vorbereitet ist. Vielen Dank. Applaus